Sehen Sie, wir sind im sechsten Jahr des Krieges. Wir sprechen hier von einem Konflikt, der sich hinzieht und der keine wirklichen Lösungen aus sich stellt.
Am Telefon ist Andriy Waskowitsch in der Ukraine.
Wir wissen nicht, wie das hier weitergehen soll. Und vor allen Dingen stark betroffen sind die Menschen in dem Kriegsgebiet, wo bis heute noch immer Gefechte stattfinden. Das ist die sogenannte Pufferzone entlang der Kontaktlinie. In dieser Zone leben etwa 600.000 Menschen.
Man muss sich vorstellen, in Kolumbien herrscht beinahe 60 Jahre bewaffneter Konflikt.
Elisabeth Freudenthaler war zuletzt im Herbst in Kolumbien.
Das heißt, es gibt drei Generationen, die in einer Konfliktsituation, Gewaltsituation leben und einfach Kinder und Jugendliche, die dort aufwachsen, wissen nicht, was es heißt, eigentlich in Frieden zu leben.
Schauen Sie, der militärische Krieg wird zurückgedrängt.
Abu Hanna Gonaim aus dem Dorf Ma'arouneh in Syrien.
In 3-4 Gebieten gibt es noch vereinzelte Gefechte. Das ist nicht andauernd. Also sagen wir so 3-4 Stunden, dann hört das auf. Aber in weiten Gebieten des Landes gibt es Frieden. Das heißt, der eigentliche Krieg ist momentan, das ist die Wirtschaft. Also die Menschen kämpfen momentan um das nackte Überleben. Jetzt das Durchschnittsgehalt ist in Syrien bei $50 im Monat. Ja. Und jetzt, dass der Dollar so höher geworden ist, das sind 40 geworden. Ja, und es wird 30. Also das ist eine Art von Raub. Ja. Einmal hat man das Gefühl, ich arbeite für nichts. Das ist unser Krieg. Und das ist, was die Menschen veranlasst, das Land zu verlassen.
Frieden auf Erden. Weihnachten, eine Provokation. Eine Sendung in der Reihe Achtung Bibel. In der Weihnachtsgeschichte gibt es die bekannte Szene mit den Hirten auf dem Feld. Ein Engel kündet ihnen die Geburt des Messias in Bethlehem. Dann heißt es, plötzlich war da ein ganzer Chor von Engeln. Sie lobten Gott und sangen vom Frieden. Ehre sei Gott in der Höhe und Fried auf Erden. Weihnachten feiert die Geburt des Friedenskönigs, aber von weltweitem Frieden kann keine Rede sein. Die Ansage der Bibel macht Weihnachten zur Provokation. Kein Friede in Nahost, Bandenkriege in Lateinamerika, ja auch in Europa, denn noch immer gibt es Gefechte im Osten der Ukraine. Dabei war die Weihnachtsgeschichte schon damals eine Provokation, als der Evangelist Lukas sein Evangelium niederschrieb und erzählte von jenen Tagen, als Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen.
Der Kaiser Augustus hat sich als der Friedensfürst und der Heilsbringer feiern lassen.
Der Bibelwissenschaftler Markus Thiewald von der Universität Wien.
In der Inschrift von Priene, einer kleinasiatischen Stadt, die beschlossen hat, den Jahresanfang auf den Geburtstag des Kaisers Augustus zu legen, heißt es in dieser besagten Inschrift, da die Vorsehung alles in unserem Leben ordnet und das Beste für unser Leben bestimmt, sandte sie Augustus, den sie zum Heile der Menschen mit Würde erfüllte und als Heiland für unsere Nachkommen schickte, damit er allen Kriegen ein Ende bereitet und alles in Ordnung bringt. Und so baut Lukas sein Weihnachtsevangelium, Lukas 2, 1 bis 21, auch sehr geschickt auf. Ganz zentral steht in der Mitte der Satz, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Ganz am Anfang steht der Name vom Kaiser Augustus und erst ganz am Ende steht der Name Jesus. Man kann eigentlich fragen, wer ist denn jetzt der Herr und Erlöser, der hier angekündigt wird? Ist es der Kaiser Augustus oder ist es das neugeborene Kind in Bethlehem? Und Lukas zeichnet sehr geschickt den Kaiser Augustus, der sich als der Friedensfürst feiern lässt, die Pax Romana, die Pax Augustana, also der große Frieden, den Augustus ausrufen hat lassen, zu Kosten natürlich der unterworfenen Völker. Der Kaiser Augustus mit seinem Steuererlass, der die Juden zahlen und bluten lässt, der den Juden ihre Unabhängigkeit raubt und sich obendrein auch als Gott feiern lässt. Und auf der anderen Seite ein kleines, schwaches Kind, das neugeboren und in Windeln gewickelt in der Krippe liegt. Es ist ein Kontrastprogramm, das Lukas hier zeichnet.
Der Kontrast geht weiter. Die Geburt in Bethlehem spielt auch auf traditionelle Messias-Erwartungen der Heiligen Schriften an. Doch wird Jesus kein kriegerischer Messias sein, kein religiöser Freiheitskämpfer, sondern einer, der auf der Seite der Benachteiligten steht.
Gerade die Option für die Armen ist etwas sehr Markantes bei Jesus. Also, dass Gott ein Gott ist, der sich für die Armen und für die Entrechteten einsetzt, damit steht Jesus in nahtloser und direkter Linie der alttestamentlichen Propheten, die ein sehr, sehr starkes sozialkritisches Programm auch an den Tag gelegt haben. Und insofern ist Weihnachten natürlich nicht nur fromme Gefühlsduselei, sondern es ist ja auch die Ansage, so wie Lukas seinen Kaiser Augustus kritisiert, so heißt es ja auch, im Stille Nacht, Heilige Nacht, so schön Hirten erst kundgemacht. Und der Engel kommt auch zuerst zu den Hirten, die am Feld wohnen. Er geht nicht zu Herodes, er geht nicht zu den großen Hohenpriestern, nein, sondern er geht auf das freie Feld, wo die Einfachen und Armen leben. Und das ist Programm für den späteren Jesus. Gott kommt in den Herzen an, aber er verändert die Herzen. Und die Herzen verändern dann nachher die Welt.
Frieden, das schafft nicht der Kaiser in Rom, auch kein religiöser Freiheitskämpfer, sondern Friede beginnt im Herzen. Der Bibelwissenschaftler Markus Thiewald. Frieden auf Erden. Die Ansage der Weihnachtsgeschichte provoziert dazu, nach Menschen in Konfliktgebieten Ausschau zu halten. Ich habe in den letzten Wochen mit ihnen Kontakt aufgenommen, mit Mutmacherinnen, Hoffnungsgebern und Friedenshandwerkerinnen. Mitten im Krieg, in der Gewalt und in all den Folgen des Krieges. Konfliktgebiet Ostukraine. Es wird immer noch geschossen entlang der sogenannten Kontaktlinie zwischen dem Territorium, das von der Regierung kontrolliert wird, und jenem, das nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle steht. Ein über 400 Kilometer langer Streifen, 15 Kilometer zu beiden Seiten. Es ist ein stark vermintes Gebiet. Auf den Feldern kann man nichts anbauen. Alle paar Tage gibt es Tote. Wer konnte, ist von hier weggezogen. Geblieben sind alte Menschen und Familien, die es sich nicht leisten konnten. Das berichtet Andrei Vaskovic.
Bei den alten Menschen ist die Schwierigkeit, wenn sie alleingelassen sind und krank werden, können sie nur versorgt werden von ihren Nachbarn. Denn dorthin kommen keine medizinischen Dienste. Die Struktur, die Infrastruktur in diesen Gebieten ist aufgelöst. Und oftmals geschieht etwas ganz, ganz Schreckliches, dass die Menschen ihr Lebenswille verblasst, weil sie den anderen, den Nachbarn nicht zur Last fallen wollen und sie sterben vor sich hin.
Andrei Vaskovic ist Präsident der Caritas in der Ukraine. Diese hilft in der Region mit Lebensmitteln, Heizmaterial und finanzieller Unterstützung. Und sie kümmert sich um die Kinder in der Ostukraine.
Man sieht Kinder, sie spielen wie andere Kinder. Und wenn man hingeht zu diesen Kindern, auch zu den Jugendlichen und spricht mit ihnen, dann erzählen sie Geschichten vom Krieg. Es gibt Kinder dort, die Geräusche von Geschossen kennen. Wenn sie einen Schuss hören, können sie ihnen sagen, welches Geschütz das gewesen ist. Das heißt, es ist eine Generation von Kindern in Europa im 21. Jahrhundert, die erneut mit Kriegserfahrungen aufwächst. Und diese Kriegserfahrungen sind natürlich traumatisierend.
Es gibt die Child Safe Spaces der Caritas. Das sind geschützte Räume, wo Kinder spielen können und psychologisch betreut werden.
Ein ganz interessantes Beispiel sind Sandkastenspiele mit diesen beleuchteten Sandkästen, in denen die Kinder etwas zeichnen können. Und die Psychologen haben mir erzählt, dass die Kinder anfangs sehr aggressiv mit diesem Sand umgehen. Das heißt, die zeichnen etwas und zerstören es wieder. Und nach werden sie dahin gebracht, dass sie auch positive Bilder zeichnen können im Sand, der von unten beleuchtet ist, und damit etwas Kreatives gestalten können, was ihnen hilft, Traumata zu überwinden und vor allen Dingen Aggression, die durch diese Traumata entstanden ist, zu überwinden.
Aggressionen, das sind die Folgen des Krieges. Sie können Familien zerstören.
Die Kinder haben für sich ihre Erlebnisse selbst verarbeiten müssen und die Eltern auch. Und hier wird versucht, die Kinder und die Eltern ins Gespräch zu bringen, damit sie gemeinsam diese Probleme ansprechen, die sie durch den Krieg erlebt haben. Und viele in den Rückmeldungen wurde uns gesagt, dass das sehr, sehr hilfreich war für die Familien, um auch wieder Frieden in den Familien zu bringen. Der Krieg neben diesen Traumata hat natürlich der Krieg auch Auswirkungen. Wenn die Menschen ratlos sind, wachsen oftmals Aggressionen, häusliche Gewalt sind die Folgen. Also es gibt sehr, sehr viele Probleme, die mit diesem Krieg verbunden sind, und wir als Caritas versuchen, auf die Probleme der Menschen einzugehen und ihnen helfen, wieder Mut zu fassen, Zuversicht zu haben in die Zukunft und ihr Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten.
In der Ukraine feiert man Weihnachten nach dem julianischen Kalender am 6. Jänner. Die Not der Menschen im Osten wird verdrängt. Man will sie nicht mehr sehen, sagt Andrei Vaskovic. Was sind die Wünsche der Menschen im Osten? Gibt es Zeichen der Hoffnung?
Sehen Sie, es ist sehr schwierig mit der Hoffnung. Die Leute wünschen sich und sehnen sich nach Frieden. Das ist ganz, ganz stark sichtbar und spürbar. Aber sie wünschen sich natürlich auch Freiheit. Die Menschen sind sehr, sehr dankbar für die Hilfe, die sie bekommen aus der gesamten Welt. Und viele, viele Menschen im Osten des Landes würden ohne die Hilfe, die ihnen zukommt, nicht wirklich überleben können. Und diese Hilfe gibt ihnen auch nicht nur aus materieller Sicht, gibt sie ihnen auch Hoffnung, weil sie spüren, dass sie nicht vergessen werden.
Andrei Vaskovic, Caritas-Präsident in der Ukraine. Frieden auf Erden, Weihnachten eine Provokation. Konfliktgebiet Syrien. Der Krieg ist zu Ende, der Krieg geht weiter. Jetzt ist es der Kampf gegen die Armut, erklärt Abuna Hanna Gonaim. Er ist in Wien Pfarrer der melkitischen Gemeinde. Alle paar Monate ist er in Syrien. Viele Städte seien in Trümmern, Damaskus zu einem Viertel, Aleppo, Homs zur Hälfte, erzählt er. Die Landwirtschaft liege am Boden, es gibt unzählige Flüchtlinge im eigenen Land, wie die Leute seiner ehemaligen Pfarrgemeinde, die bombardiert wurde. Diese Binnenflüchtlinge müssen oft hohe Mieten zahlen, es gibt kaum Arbeit, kein Sozialsystem.
Dieser Krieg hat so viel Armut in der Zivilbevölkerung ausgelöst. Heutzutage ist jeder Mensch in Syrien in Not. Ich meine, die notleidenden Menschen, das sind die Menschen, die früher gut gelebt haben vor dem Krieg, und jetzt mit dem Krieg haben sie gar nichts mehr. Und jetzt suchen sie, also das Notwendigste jetzt zu haben, um zu überleben. Und das ist für sie das Brot. Ich war jetzt vor kurzem in Syrien. Es kamen Bettler und sie haben mich um ein paar hundert, 200, 300 Pfund gebeten. 300 Pfund, das heißt weniger als 50 Cent. Und ich habe einen gefragt, ja, was willst du denn damit machen? Das ist doch wenig Geld, da kannst du nicht einmal Obst kaufen. Und sagte mir, ich kann Brot kaufen. Also das heißt, Brot hat schon eine hohe Bedeutung für das Leben. Die Armut ist momentan in Syrien unvorstellbar. Und ich kenne Familien, die kennen das Fleisch schon jahrelang nicht mehr. Obst kommt überhaupt nicht in Frage bei denen.
Brot. Damit meint Abuna Hanna die hellen, runden, orientalischen Fladen. Sie sind mit etwas Bohnen- oder Linsengemüse das Hauptnahrungsmittel in Syrien. Brot ist billig, das Mehl wird staatlich gefördert, aber außerhalb der großen Städte gibt es kaum Bäckereien. Bringt jemand Brot für die Menschen am Land, schlägt er hohe Transportkosten auf und die Fladen kosten dann das Zehnfache. Sie sind aber oft schon hart oder verdorben.
Da kam die Idee, eine Bäckerei zu errichten, wo die Menschen ihr Brot selber jetzt herstellen. Also das heißt, die Christen, es ist unser Konzept, sollen in ihrer Heimat bleiben. Das ist das Erste. Sie sollen dort arbeiten und sie sollen auch mit ihrer Arbeit den Menschen, den notleidenden Menschen, den hilfsbedürftigen Menschen dort helfen. Und wenn ich sage Menschen, das heißt nicht nur Christen, sondern auch Muslime. Das heißt, die Christen haben die Aufgabe, und das ist der Auftrag Christi, wer ihnen sagt, gebt ihr ihnen zu essen, sie sollen auch den anderen Menschen zu essen geben.
Die Bäckerei entsteht in seinem Heimatdorf Maroneh, nordöstlich von Damaskus, einem christlichen Dorf mit 1800 Einwohnern. Der Rohbau steht bereits. Ziel ist es, im Februar die ersten Fladen zu backen. Später sollen bis zu 10.000 Menschen in den umliegenden Dörfern versorgt werden. Finanziert wird die Bäckerei über Spenden an die Korbgemeinschaft, eine Stiftung, die mit einem kleinen Wunder begann. Abuna Hanna hatte in einer Wiener Pfarre über die Geschichte von der wunderbaren Brotvermehrung gepredigt. Danach waren die Spendenkörbe so voll wie noch nie. Für Weihnachten wird es wieder möglich sein, zusätzliche Unterstützung für Familien zu schicken. Denn da besucht man sich gegenseitig. Auch die Nachbarn aus den muslimischen Dörfern kommen.
Sie kommen zu uns, ja, sie besuchen uns, also die Muslime. Und sie, ja, beglückwünschen uns auch zu Weihnachten. Sie erwarten natürlich, dass wir auch am Ramadanfest dasselbe auch tun. Sie haben Respekt. Sogar gibt es auch Familien, die haben sogar Weihnachtsbäume mit Lichtern. Ich kann mich noch gut erinnern, vor dem Krieg, dass die Terrassen auch bei allen, nicht nur bei Christen auch, geschmückt und auch beleuchtet von allen, um die Stadt schön zu machen. Das war schon vor dem Krieg. Aber ein paar Jahre gab es keine Lichter mehr, so Weihnachten war es so dunkel. Jetzt fängt es wieder an.
Frieden auf Erden. Weihnachten eine Provokation. Wir blicken nach Lateinamerika, Konfliktgebiet Kolumbien. Für den Friedensvertrag mit den Rebellengruppen hatte der frühere Präsident Santos den Friedensnobelpreis bekommen. Doch von Frieden kann in Kolumbien noch keine Rede sein. Elisabeth Freudenthaler, Projektreferentin der Dreikönigsaktion der katholischen Jungschau, berichtet.
Ich war schon öfter in Kolumbien und so im Vergleich zu früheren Jahren sticht gerade so hervor diese Enttäuschung, die die Bevölkerung erlebt, weil die jetzige Regierung unter Duque sehr wenig Interesse daran hat, diesen unterzeichneten Friedensprozess tatsächlich umzusetzen und diese Themen anzugehen. Das führt zur Ermordung von sehr vielen Menschenrechtsverteidigerinnen, zu ehemaligen Kämpferinnen, zu Indigenen.
Die Gewalt habe wieder zugenommen. Morddrohungen, plötzliches Verschwinden von Personen. Das ist der Normalzustand in Kolumbien.
Ich bin in Österreich aufgewachsen. Ich habe ein beklemmendes Gefühl, wenn ich zu Straßensperren komme, wo das Militär stark bewaffnet steht. Für Personen in Kolumbien, für Kinder und Jugendliche vor Ort ist es völlig normal, dass Waffen gesehen werden, dass man mit Waffen herumgeht.
Elisabeth Freudenthaler kennt viele Friedensprojekte für die indigene Urbevölkerung und für Kleinbauern. Sich in Kolumbien für Frieden einzusetzen ist schwierig.
Weil vielleicht der Vater bei einem Akteur war und der andere Vater von dem bei einem anderen bewaffneten Akteur und es wurde vielleicht jemand umgebracht oder da gibt es sehr viele Geschichten, die natürlich nicht aufgearbeitet worden sind und wurden und wo natürlich auch die Kinder und Jugendlichen immer was mitbekommen davon.
Wir haben mit Menschen in Caquetá in Südkolumbien Kontakt aufgenommen. Am Telefon ist Angela Maria González von der Jugendorganisation Vicaria Sua, die die Dreikönigsaktion unterstützt.
Buenos días, mi nombre es Angela Maria González.
Was wir hier sind, heißt Artesanos de Paz, Friedensstifterinnen, eigentlich Friedenshandwerker und Friedenshandwerkerinnen. Es geht um Dialog, um Kinderrechte, aber auch um Umweltschutz, um die Casa Común, unser gemeinsames Haus. Der Friede hier ist ein Traum, aber ein Traum, zu dem wir auch etwas beitragen müssen, Tag für Tag. Ángela González begleitet seit 32 Jahren jugendliche Familien und Gemeinden. Und das ist Caroline, 10 Jahre alt, seit 5 Jahren in den Jugendgruppen. Wir lernen, einander zuzuhören, einander zu akzeptieren, auch wenn wir verschieden sind. Was wir nicht akzeptieren, ist, wenn Kinder schlecht behandelt werden. Wir wollen nicht, dass Müll weggeworfen wird, dass unsere Luft verschmutzt wird, dass unsere Wälder abgeholzt werden. Und Ángela González erzählt von Spielen, bei denen die Kinder Lieder erfinden und Reime. Immer geht es um den Frieden. Oder das, wir fragen die Kinder, wer für sie ein Friedenshandwerker war. Sie nennen oft ihre Eltern oder Großeltern. Dann schauen wir, wie diese Friedenshandwerkerinnen für uns ganz konkret ein Vorbild sein können. Wir müssen bei uns selber anfangen. Nach der Arbeit mit den Kindern kommt oft der Moment, wo wir sehen, ah, wir haben uns um nichts gestritten, wir brauchen uns eigentlich nicht streiten. In den Tagen vor Weihnachten gibt es den Brauch der Novenas. Man geht von Haus zu Haus in der Gemeinde und redet darüber, was Weihnachten für heute bedeutet. Ángela González? Unsere Hoffnung ist ein anderes Kolumbien und dass wir alle etwas dazu beitragen, unsere Umwelt zu schützen und dass die Kinder ihre Pläne und Träume leben können. Frieden auf Erden. Weihnachten, eine Provokation. Noch einmal die Weihnachtsgeschichte. Nachdem der Chor der Engel Gott lobte und vom Frieden sang, machen sich die Hirten auf den Weg. Das kann man auch als Aufruf lesen, sich selbst auf den Weg zu machen und den Frieden zu suchen, sagt der Bibelwissenschaftler Markus Diewald.
Ja, Weihnachten ist auf jeden Fall ein Fest der Bewegung. Wir feiern natürlich ein Weihnachtsfest immer sehr gerne statisch. Wir sitzen unter dem Baum, angenehm eingewummelt, aber Weihnachten sollte eigentlich die Menschen doch noch einmal bewegen, Frieden zu schließen, doch noch einmal durchzustarten, doch noch einmal eine neue Chance oder einen neuen Versuch zu geben. Vielleicht funktioniert es diesmal wieder nicht, aber vielleicht funktioniert es ja nicht. Und man kann sie einfach mal probieren. Man sagt so schön in der Weihnachtsfabel, dass in der heiligen Nacht sogar Ochs und Esel miteinander reden konnten durch die Geburt des Christuskindes, weil sie bei der Krippe gestanden sind. Wenn selbst Ochs und Esel das geschafft haben, vielleicht schaffen es dann ja auch Hinz und Kunz miteinander Frieden zu schließen und vielleicht schaffen wir es dann auch untereinander, das fehlende gute Wort, auf das vielleicht der andere auch wartet, den anderen Menschen mit auf den Weg zu geben und vielleicht auch einmal der Erste zu sein, der die Hand zum Frieden ausstreckt.